Also, schön euch alle zu sehen. Heute sind viele Väter und Söhne nicht hier.
Wow, diese Wochenende ist der Vater-Sohn-Camping-Wochenende. Also das ist sehr toll, aber wir haben nicht so viel Bassstimme heute. Aber danke Jörg und Jimmy. Danke auch an Tine, alles zu planen ohne viele Männer. Das ist schwierig zu tun manchmal. Also vielen Dank an alle Anbetungsteam. Und auch der Technikteam, Patrick, vielen Dank. Manchmal ist es einfach schwierig, ja? Okay, Amen. Aber vielen Dank an alle euch auch, dass ihr hier seid. Und noch eine Danke. Vielen Dank an Dirk, der das tolle Lehrer am Freitag. Das war wirklich toll. Und es war eine Menge zu vorbereiten. Es war sehr, sehr hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. Die Bibel ist kein Märchen. Sie ist kein Disney-Film. Nee, sie ist echte Geschichte. Echte Geschichte. Sie ist die Aufzeichnung wahrer Begebenheiten. Hier sind die Leben in der Bibel, hier sind die Leben echter Menschen für uns festgehalten, damit wir lernen können, wie wir Gott nachfolgen können. Es ist kein Märchen. So, ich brauche einen Moment hier.
Und so offen.
Ja.
Great introduction.
Dankeschön. Okay. Deshalb, weil es kein Märchen ist, wir lesen dieses Buch und predigen jeden Sonntag daraus. In diesem Jahr beschäftigen wir uns jeden Sonntag intensiv mit der Bibel. Der größten Geschichte aller Zeiten.
Amen.
Wir haben einen Leseplan für die Gemeinde und jede Woche befasst sich die Predigt mit einer Passage aus der Lesung der Woche. Derzeit lesen wir über die Könige und Propheten aus dem ersten und zweiten Buch der Könige und der kleinen Prophetin. Wenn ihr wissen wollt, wer das ist, schaut euch Dirks Lehre auf YouTube an oder fragt mal Rainer. In diesem Abschnitt der Bibel lesen wir von den Königen, die Gottes Volk führte. Die meisten von ihnen waren schlechte Könige. Sie entfernten Gottes Volk, während die Propheten versuchten, Gottes Volk wieder zu Gott zurückzuführen. Diese Könige gingen Kompromisse in ihrem Glauben ein und machten Kompromisse beim Aufbau des Reiches Gottes, um ihre eigenen Königreiche zu errichten. Okay, mein Tech auch funktioniert nicht. Das ist nicht so gut. Vielleicht schwitze ich. Okay, das ist besser. Okay. Oh, komm mal. Nee. Okay. Deshalb trägt dieser Abschnitt unserer Predigtreihe den Titel Kronen und Kompromisse. Lass mich kurz etwas sagen. Ich kenne ein Geheimnis. Einige von euch sind mit dem Leseplan im Rückstand.
Oh.
Einige von euch sind schon seit Januar im Rückstand.
Oh.
Einige von euch haben gar nicht erst angefangen.
Oh.
Wow, es ist unglaublich. Ich kenne eure Geheimnisse.
Amen. Amen.
Vielleicht bin ich auch ein Prophet. Oder vielleicht weiß ich einfach, dass ihr viel zu tun habt und es schwer ist, jeden Tag 15 Minuten zu lesen. Das ist wahr. Man verpasst leicht ein paar Tage und hat plötzlich über eine Stunde Rückstand.
Ja.
Und ihr habt keine freien Stunden zum Lesen. Ich weiß. Also, lasst mich euch etwas helfen. Es ist nicht nötig, den Plan von Anfang bis Ende durchzulesen. Wenn ihr im Rückstand seid, springt einfach zu der Stelle, an der wir gerade sind und lest den Teil, den ihr übersprungen habt, nächstes Jahr nach. Warum nicht?
Okay.
Tatsächlich ist der Abschnitt, in dem wir uns gerade befinden, ideal zum Überspringen, da fast alles, was in 1. und 2. Könige steht, in 1. und 2. Chronik noch einmal geschrieben steht. Ihr verpasst also gar nichts. Ihr werdet es im Herbst lesen. Cool. Amen. Nächste Woche wird Can über Hesekiel predigen. Hesekiels Geschichte erstreckt sich von 2. Könige 18 bis Kapitel 20. Also 2. Könige 18 bis 20. Man könnte das diese Woche lesen, um auf die Predigt der nächsten Woche vorbereitet zu sein. Cool, coole Idee. In 2 Wochen beginnen wir mit Jeremia. Nachdem man über Hesekiel in 2. Könige 18 bis 20 gelesen hat, kann man direkt mit Jeremia beginnen. Und wir suchen es rechtzeitig mit uns bei zum 17. Juli durchzuarbeiten. Auch eine gute Idee.
Ja.
Ich finde, jeder Mensch auf der Welt sollte die ganze Bibel lesen.
Amen.
Schließlich ist sie die größte Geschichte aller Zeiten. Die Geschichte Gottes. Aber sie gleicht eher einer Bibliothek als einem Buch. Sie besteht aus vielen Büchern. Und genau wie in einer Bibliothek ist es in Ordnung, von einem Buch zum anderen zu springen. Ihr werdet mehr von den Predigen haben, wenn ihr ein paar Abschnitte des Leseplans überspringt, um mit den Predigten Schritt zu halten. Also wenn ihr frustriert seid oder euch schuldig fühlt, weil ihr im Rückstand seid. Der Leseplan wird als Hilfsmittel entwickelt, um der Gemeinde zu dienen und uns um Gottes Wort herum zu vereinen. Ich glaube, genau das tut er. Um es klar zu zeigen, ich habe keine Beschwerden gehört. Wir sind eine Gemeinde, die ihre Bibeln wirklich liebt. Aber ich möchte, dass das auch so bleibt. Also keine Schuldgefühle und keine Scham, wenn ihr noch nicht ganz auf dem Leseplan seid, okay? Und kein Problem, wenn ihr heute bei uns einsteigt oder morgen schon einen Sprung nach vorne machen müsst. Amen.
Amen.
Amen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Text, 2. Könige 11. 2. Könige 11. Ein Mann namens Ahasja war König von Juda gewesen. In Kapitel 9 stirbt er. Kapitel 10 beschreibt dann, wie der König von Israel stirbt. Und Kapitel 11 kehrt zu den Ereignissen im Königreich Ahasjas nach diesem Tod zurück. Lesen wir Kapitel 11, Vers 1 bis 3. Klaus, könntest du bitte vorlesen?
Als Athalia, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, ging sie daran, die ganze Nachkommenschaft der königlichen Familie auszurotten. Doch Josheba, die Tochter des Königs Joram und Schwester Ahasjas, nahm Joasch, den Sohn Ahasjas, aus dem Kreis der Königssöhne, die ermordet werden sollten, weg und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer. Dort versteckte sie ihn vor Athalia, sodass er nicht getötet wurde. Er blieb 6 Jahre bei ihr im Haus des Herrn verborgen, während Athalia das Land regierte.
Okay, orientieren wir uns mal. Ahasja ist gestorben. Seine Mutter will nun die Herrscherin über Juda werden. Sie war die Königinmutter. Die Königinmutter ist die Mutter des Königs und die mächtige Frau im Königreich. Sie war die Beraterin des Königs und stand ihm an zweiter Stelle. Was bedeutet, dass sie sogar über den Frauen des Königs stand. Da ihr Sohn jedoch tot ist, hat sie keine Machtposition mehr. Einer ihrer Enkel wird den Thron besteigen. Und das bedeutet, dass eine ihrer Schwiegertöchter Königinmutter wird. Athalia gefiel dieser Gedanke gar nicht. Also tötet sie die gesamte königliche Familie. Ihre Schwiegertöchter, ihre Enkelkinder, wahrscheinlich sogar alle ihre Nichten und Neffen, jeden, der Anspruch auf den Thron erheben könnte. Das ist unglaublich bösartig. Diese Frau tötet ihre eigene Familie, ihre eigenen Enkelkinder, nur um herrschen zu können. Wow! Das ist ein großer Kompromiss für eine Krone. Doch einer ihrer Enkel, ein Sohn Ahasjas, wird gerettet. Sein Name ist Joasch und er ist erst ein Jahr alt. Er wird von Josheba, der Schwester Ahasjas, gerettet. Das bedeutet, dass Josheba Joasches Tante ist. Seine Tante rettet ihn und in den folgenden Versen erfahren wir, dass sie ihn zu einem Priester namens Jochanan bringt. Ich habe euch ja gesagt, dass 1. und 2. Chronik viel Material aus 1. und 2. Könige wiederholen. Nun in 2. Chronik 22 erfahren wir, dass Jochada und Josheba tatsächlich verheiratet sind. Während Joasch noch ein Baby ist, retten ihn seine Tante und sein Onkel vor seiner bösen Großmutter und sehen ihn 6 Jahre lang im Tempel auf. Während dieser 6 Jahre herrscht die böse Königinmutter Atalia. Doch als Joasch 7 Jahre alt wird, beschließt Jochada, dass es Zeit ist, dass der wahre König herrscht. Also Vers 4.
Im 7. Jahr bestellte der Priester Jojoda die Hundertschaftsführer der Karer und Läufer zu sich. Er führte sie in das Haus des Herrn, schloss mit ihnen ein Abkommen, ließ sie im Haus des Herrn schwören und zeigte ihnen den Sohn des Königs.
In den nächsten Versen ruft Jochada eine kleine Armee in den Tempel, 500 Soldaten, die Gott dienen. Er zeigt ihnen, dass der wahre König lebt. Er rüstet sie mit der königlichen Rüstung aus, die einst König David gehörte, ein Symbol dafür, dass auch Joasch zum Stammbaum Davids gehört. Und dann macht er Joasch zum König. Lesen wir weiter und sehen wir, was dann passiert. Vers 12 bis 19.
Dann führte Jojoda den Königssohn heraus und überreichte ihm den Stirnreif und das Bundeszeugnis. So machten sie ihn zum König, salbten ihn, klatschten in die Hände und riefen: Es lebe der König! Als Atalia das Geschrei des Volkes hörte, kam sie zu den Leuten in das Haus des Herrn. Da sah sie den König am gewohnten Platz bei der Säule stehen. Die Obersten und die Trompeter waren bei ihm, und alle Bürger des Landes waren voller Freude und bliesen die Trompeten. Atalia zerriss ihre Kleider und schrie: Verrat! Verrat! Doch der Priester Jojoda befahl den Hundertschaftsführern, die das Kommando über die Truppen hatten: Führt sie durch die Reihen hinaus und schlagt jeden mit einem Schwert nieder, der ihr folgen will. Denn, so sagte der Priester, sie soll nicht im Haus des Herrn getötet werden. Da legte man Hand an sie, und als sie an den Weg kam, auf dem man die Pferde zum Palast des Königs führt, wurde sie dort getötet. Jojoda schloss den Bund zwischen dem Herrn und dem König und dem Volk. Sie versprachen, dass sie das Volk des Herrn sein wollten. Und auch zwischen König und Volk schloss er einen Bund. Darauf zogen alle Bürger des Landes zum Baaltempel und rissen ihn nieder. Sie zertrümmerten seine Altäre und Bilder vollständig und erschlugen den Baalpriester Mattan von den Altären. Auch stellte Jojoda Posten vor das Haus des Herrn und rief die Hundertschaftsführer, die Kehrer oder die Karer und Läufer sowie alle Bürger des Landes herbei. Sie führten den König aus dem Haus des Herrn durch das Tor der Läufer hinab in den königlichen Palast. Dort setzte er sich auf den Thron der Könige.
So wird der rechtmäßige König gekrönt. Das Volk feiert, doch die falsche Königin ist empört. Sie beschuldigt ihn des Verrats, doch jeder kennt bereits die Wahrheit. Sie ist die Verräterin. Die Soldaten töten sie und ihre Anhänger zwischen dem König, dem Volk und Gott wird ein Bund geschlossen, dass das Volk Jahwes sein wird. Das Volk geht hin und zerstört die Götzenbilder und der König nimmt seinen Platz auf dem Thron ein. Was für eine verrückte Geschichte. Es ist fast wie ein Disney-Film. Es ist kein Disney-Film. Es ist fast wie ein Disney-Film. Diese Geschichte weist tatsächlich viele Parallelen zu einer anderen Geschichte auf, nämlich der Geschichte Jesu. Jesus wurde in Bethlehem geboren und zu jener Zeit herrschte über die Juden ein König namens Herodes. König Herodes war genau wie Athalia, ein falscher König. Der König von Jerusalem sollte eigentlich immer aus dem Stammbaum Davids stammen. Doch Herodes gehörte nicht dazu. Als er also hörte, dass ein Sohn aus dem Stammbaum Davids geboren worden war, ließ er alle männlichen Kinder unter 2 Jahren in der Umgebung von Bethlehem töten. Natürlich beschützte Gott Jesus, genauso wie er Joasch beschützt hatte. Jesu Familie versteckte ihn in Ägypten, bis der richtige Zeit gekommen war. Die Ähnlichkeiten gehen jedoch noch weiter. Jesus hatte nicht die siegreiche Krönung, die Joasch hatte. Als Jesus das letzte Mal im Tempel stand, wurde er zum Tod verurteilt. Er starb am Kreuz und seine Feinde hielten ihn für tot und vergessen. Aber wir kennen die Wahrheit. Er lebt.
Amen.
Jesus ist auferstanden und lebt noch heute.
Amen.
Genau wie in der Geschichte von Joasch lebt der wahre König noch, obwohl seine Feinde glauben, er sei tot. Joasch wurde bis zu seiner Krönung im Tempel versteckt. Die Bibel sagt uns, dass der Tempel ein Abbild des Himmels ist. Daher wurde Joasch im Tempel versteckt, während er auf seine Krönungen wartete. Und Jesus befindet sich gerade jetzt im wahren Tempel, ich meine den Himmel, und wartet auf seine Krönung. Joasch wurde gekrönt, als er 7 Jahre alt wurde. Die 7 ist in der Bibel eine Zahl, die für Vollendung und Erfüllung steht. Und die Bibel sagt ganz klar, weil immer Gott entscheidet, dass die Zeit erfüllt ist, wird er Jesus zum König krönen. Und wenn er das tut, wird Jesus, genau wie Joasch, der eine Armee von Soldaten aus dem Tempel bei sich hatte, eine Armee aus dem Himmel bei sich haben. Wie bei Joasch werden sich alle Menschen, die auf den wahren König gewartet haben, vor Jesus verneigen und ihn preisen. Und alle Menschen, die sich ihm widersetzt und seinen Tod gewünscht haben, werden selbst getötet werden. Und Jesus selbst will einen Bund mit dem Volk und mit Gott für alle Zeiten schließen. Die Nachfolger Jesu werden für immer Gottes Volk sein. Amen. Danke Gott, dass wir auf den wahren König warten. Dass er lebt und dass er zurückkommen wird. Aber wisst ihr, Jesus sagt uns, wir sollen auf seine Wiederkunft vorbereitet sein. Schauen wir uns also die Geschichte aus 2. Könige genauer an, denn wir wollen auf den wahren König vorbereitet sein, wenn er wiederkommt. Meine Predigt hat den Titel Der wahre König kommt. Ein erster Punkt. Bleibt treu, der wahre König kommt. Stellt euch vor, wie sich Johanna in diesen 7 Jahren gefühlt haben muss, während Athalia regiert hat. Athalia war die Enkelin Omris. Omri war einer der gottlosesten Könige, den Israel je gehabt hatte. Omri hatte den Thron Israels mit Gewalt und Zwang an sich gerissen. Und seine Enkelin tat es ihm gleich. Sie ließ zu, dass das Volk Götzen anbetete. Sie ließ zu, dass die bösen Bräuche aller heidnischen Völker Gottes Volk beeinflussten. Jochade muss mit seinem Glauben gerungen haben. Er sah, wie unschuldige Menschen ermordet werden. Er sah, wie sich das Volk von Gott abwandte. Ich bin mir sicher, dass es schwer war, daran zu glauben, dass Gott noch helfen könnte. Dass Gott Gerechtigkeit schaffen und sein Volk wieder zu sich zurückführen könnte. Ich bin mir sicher, dass er gekämpft hat. Aber er wüsste auch, dass der wahre König im Tempel verborgen war. Und genau das wissen wir auch. Wir schauen uns um und sehen ebenfalls überall um uns herum das Böse. Wir sehen überall Menschen, die falschen Religionen folgen. Die Menschen lehnen Gott ab und entscheiden sich dafür, ihren eigenen Weg zu gehen. Die Menschen predigen, dass alle Güter gleich seien. Alle Religionen seien gleich. Berlin gleicht Antalyas Jerusalem. Man kann durch die Straßen gehen und Tempel für alle möglichen anderen Güter sehen. Man sagt, unser Gott sei derselbe wie der islamische Allah. Das ist er nicht. Oder derselbe wie Krishna aus dem Hinduismus. Oder gar Yahweh im modernen Judentum. Das ist er nicht. Glaubt diesen Dingen nicht. Bleibt treu. Unser Gott sandte Jesus, seinen Sohn, um für unsere Vergebung zu sterben. Jesus ist wirklich gestorben. Das ist eine historische Tatsache. Jesus ist wirklich auferstanden. Das ist eine historische Tatsache. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr gern recherchieren. Ihr könnt recherchieren. Es ist Tatsache. Es ist wahr. Es gibt keinen triftigen Grund, daran zu zweifeln, dass sein Tod real war. Und es gibt keine Leiche. Niemand kann erklären, wie sein Leichnam verschwunden ist oder wie seine Anhänger zu eifrigen Verkünden seiner Auferstehung will. Niemand kann das erklären. Niemand außer seinen Anhängern, seinen Nachfolgern, die sich alle einig waren, dass sie Jesus 3 Tage nach seiner Kreuzigung lebend gesehen haben. Die alle bezeugen, dass sie ihn in den Himmel aufgefahren haben sehen. Und die alle für diese Wahrheit den Thron auf sich genommen haben. Diese Wahrheit. Man stirbt nicht für eine Lüge. Sie starben für die Wahrheit. Sie wussten, dass der wahre König im Himmel ist und wiederkommen wird. Sie bleiben treu. Das sollten wir auch tun. Wir müssen standhaft bleiben, wenn wir sehen, wie sich Menschen falschen Religionen und Götzen zuwenden. Wir müssen standhaft bleiben, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Jochade sah so viel Ungerechtigkeit. Wir sehen, wie sich Völker zum Gott abwenden und ihren eigenen bösen Wegen folgen. Das sehen wir. Wir sehen, wie Völker und Menschen im Namen Gottes Böses tun. Ich möchte das nicht zu einer politischen Angelegenheit machen und lass es nicht zu einer politischen Angelegenheit werden. Zu Zeiten von Jochade und Joasch gab es korrupte, bösartige Politiker und es gibt sie auch heute noch. Keine politische Partei ist die Partei Gottes. Kein Politiker ist gut. Die Bibel sagt ganz klar, niemand ist gut. Nicht ein einziger. Amen. Manche Regierungen mögen gut oder schlecht sein, aber Jesus ist der einzige Herrscher der Welt, der jemals wirklich gut war.
Amen.
Er ist der wahre König. Keine Regierung wird jemals im Einklang mit Gottes Willen stehen, bis Jesus selbst wiederkommt, den Thron besteigt und Gottes Volk selbst regiert.
Amen.
Liebe Gemeinde, bleibt treu. Der wahre König kommt. Bleib demütig. Der wahre König kommt. Natalia war nicht demütig. Sie fühlte sich zu allem berechtigt. Sie war die Tochter eines Königs, daher hielt sie es für ihr gutes Recht zu herrschen. Sie hatte sich an ihr Amt und ihre Macht im Königreich gewöhnt. Sie war zu stolz, um diese dem rechtmäßigen Thronfolge abzutreten. Natalia vergaß ihren Platz. Das Königreich gehörte ihr nicht. Es gehörte ihr niemals. Sie hatte nur deshalb Macht und Autorität im Königreich, weil ihr Sohn sie ihr übertragen hatte. Das gilt auch für uns. Nichts auf dieser Welt gehört uns.
Amen.
Alles, was wir haben, haben wir nur, weil Gott es uns gegeben hat.
Amen.
Alles ist nur geliehen. In Lukas Kapitel 12 spricht Jesus über seine Wiederkunft und darüber, wie sich seine Jünger bis dahin verhalten sollen. Lasst uns das lesen. Lukas 12. Bitte schön, Klaus.
Der Herr antwortete: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde einsetzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die Tagesration gibt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrhaftig, ich sage euch, er wird ihn über sein ganzes Vermögen einsetzen. Wenn aber der Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr verspätet sich zu kommen und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, dann wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet, und zu seiner Stunde, die er nicht, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber ohne den Willen des Herrn zu kennen etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, dem wird viel zurückgefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen.
Gott hat uns die Verantwortung für diese Welt übertragen. Und er erwartet von uns, dass wir sie so verwalten, wie er es tun würde. Psalm 24, Vers 1 sagt, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner. Die ganzes Geld, dein ganzes Geld gehört nicht dir. Es gehört Gott. Dein Haus, es gehört Gott. Gott hat das Holz, den Stein und das Metall geschaffen, aus denen es gebaut wurde. Deine ganze Kleidung gehört Gott. Auch mein cooles Trikot. Hast du die Baumwolle angebaut, aus der dein Hemd gemacht würde? Was wird mit dieser Baumwolle geschehen, wenn du stirbst? Sie wird in einem Secondhand-Laden landen und eines Tages im Müll enden. Und sie wird wieder zur Erde werden und eine andere Pflanze nähren. Genau wie dein Körper.
Amen.
Selbst dein Körper gehört nicht dir. Er gehört Gott. Du wirst zu der Erde zurückkehren, aus der Gott dich geschaffen hat.
Amen.
Dein Mann oder deine Frau, sie gehören nicht dir. Dein Partner gehört Gott.
Amen.
Gott teilt ihn oder sie mit dir, damit du ihm oder ihr helfen kannst, Jesus nachzufolgen. Eure Kinder, selbst sie gehören nicht euch. Sie gehören Gott.
Amen.
Mütter, ihr habt sie zur Welt gebracht, aber nur weil Gott sie in eurem Leib geformt hat. Eure Aufgabe, liebe Eltern, ist es, sie zu gottesfürchtigen Menschen zu erziehen. In Malachi 2, Vers 15 heißt es, dass Gott möchte, dass Ehepaare einander treu bleiben und gottesfürchtige Nachkommen erziehen. Das ist es, was er will. Nicht, dass ihr euer eigenes kleines Königreich aufbaut, sondern dass eure kleine Ecke der Welt dazu beiträgt, sein größeres Königreich aufzubauen. Was also in diesem Leben zählt, ist nicht das Reich, das du aufbaust. Es sind nicht die Dinge, die du erwirbst oder die Macht, die du hast. Es kommt darauf an, wie du diese Dinge, die Gott dir gegeben hat, einsetzt. Setzt du sie demütig ein, um Gottes Ziele zu verwirklichen? Oder hochmütig, um dich selbst zu profilieren? Athalia nutzte ihre Macht und Autorität, um ihr eigenes Reich aufzubauen und ihren eigenen Willen durchzusetzen. Sei nicht wie sie. Wie sollten wir uns also verhalten? Ganz anders als Athalia. Träume nicht davon, reich zu werden. Träume davon, dein Geld für das Reich Gottes einzusetzen. Vielleicht können deine Spenden dazu beitragen, eine Hausgemeinde zu gründen. Studenten und Schüler, träumt nicht davon, die besten Noten zu bekommen, den besten Abschluss zu machen, den besten Job zu erhalten und eure Altersgenossen neidisch zu machen. Träumt stattdessen davon, wie Gott euch gebrauchen kann, um auf eure Altersgenossen einen Einfluss auszuüben, der sie ihm näher bringt. Träumt davon, dass eure Freunde und Klassenkameraden gerettet werden. Träumt davon, an einem Ort zu studieren, an dem wir eine Gemeindegründung haben, damit Gott durch euch sein Reich aufbauen kann. Träumt davon, dass Gott euch auf erstaunliche Weise gebraucht. Studenten und Professionals. Ihr könnt von flexibler Arbeit träumen. Nicht um mehr Freiheit zu haben, mehr Geld zu verdienen und öfter Urlaub zu machen, sondern um eine neue Stadt zu ziehen und bei einer Gemeindegründung mitzuwirken. Ist euch aufgefallen, dass ich neue Gemeinden gründen möchte? Das ist ein Traum, den ich habe. Träumt mit mir! Vielleicht könntest du nach Frankfurt ziehen, um das Missionsteam zu unterstützen, das wir dort bereits haben. Träume nicht davon, dass dein Ehepartner auf dich hört, sondern setze dich dafür ein, dass er oder sie Jesus dienen kann. Träume nicht davon, dass deine Kinder großartige Sportler oder großartige Schule werden oder dich an weltlichem Erfolg übertreffen. Träume davon, dass sie dich in ihrem Glauben übertreffen, dass sie mehr Glauben haben als du, dass sie Jesus noch besser nachfolgen als du, dass sie eines Tages bessere Eltern sind als du. Träume davon, dass sie ihr Leben in den Dienst Gottes stellen und sei ihnen dabei ein Vorbild. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welche finanziellen Träume du hast, könntest du mir eine Antwort geben? Sag mir jetzt, hypothetisch, könntest du mir eine Antwort geben? Wenn du Student oder Schule bist, welche Träume hast du in Bezug auf den Studium? Wenn ich dich fragen würde, welche Träume und Wünsche du für dein Leben und deine Familie in 5 bis 10 Jahren hast, könntest du mir eine Antwort geben? Wenn ich dich fragen würde, welche Träume für das Reich Gottes in den nächsten 5 bis 10 Jahren hast, könntest du mir eine Antwort geben? Wenn du die ersten Fragen beantworten könntest, aber nicht die letzte, dann bist du vor dem wahren König nicht demütig. Du nutzt das, was er dir gegeben hat, um dein eigenes Reich aufzubauen, aber nicht seins. Ketrum baut sein Reich auf. Wir sind nur Verwalter, nicht Eigentümer. Wenn der wahre König zurückkehrt und verkündet, dass alles auf der Welt ihm gehört, dass all unsere kleinen Königreiche ihm gehören, sogar unser Leben und das Leben unserer Lieben, werden wir dann wie Italia sein und schreien, Verrat, Verrat! Oder werden wie jene sein, die für Joasch klatschen und riefen, es lebe der König. Wie du dein Leben jetzt empfindest, zeigt dir, wie du dich an dem Tag fühlen wirst, an dem der wahre König zurückkehrt. Bleib demütig, der wahre König kommt. Und zu guter Letzt, bleib bereit. Bleibt bereit, der wahre König kommt. Das Gleichnis, das wir in Lukas 12 gelesen haben, besagt, dass wir bereit sein müssen. Lukas 12, 40 heißt es, haltet auch ihr euch bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der er es nicht erwartet. In diesem Gleichnis sagt Jesus, dass der Herr lange braucht, um zurückzukehren. Die Diener aber bereit sein müssen. Seien wir ehrlich. Jesus lässt sich Zeit. Joasch brauchte nur 7 Jahre. Jesus lässt uns noch länger warten. Aber er kommt. Und wir wissen nicht wann. Doch wir müssen bereit sein. Wie bleiben wir bereit? Zunächst einmal müssen wir jeden Tag Zeit mit ihm verbringen. Er ist im Himmel, aber wir können dennoch Gemeinschaft mit ihm haben. Für viele von uns ist es unmöglich, Jesus zu vergessen, weil wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben und täglich mit ihm in Verbindung stehen. Wir brauchen eine tägliche Verbindung zu Jesus. Wir müssen jeden Tag sein Wort lesen. Wir müssen jeden Tag beten. Glaubt ihr wirklich, dass ihr treu und demütig bleiben und jeden Tag sein Reich aufbauen könnt, ohne dass er euch führt? Ohne mit ihm zu sprechen? Das ist doch verrückt. Wir brauchen ihn. Wir sind dazu bestimmt, ihm jeden Tag zu dienen. Und deshalb brauchen wir jeden Tag Zeit mit ihm. Lest in der Bibel. Wenn ihr sagt, ihr habt keine Zeit, dann organisiert eure Zeit besser. Wenn ihr sagt, ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt, dann nutzt den Leseplan. Jeder Grund, den wir dafür anführen, dass wir nicht genug Zeit am Tag haben, um Zeit mit unserem Herrn zu verbringen, ist nur eine Ausrede, die wir uns ausgedacht haben, um unseren eigenen Reichen zu dienen, statt sein. Sicher, es kann vorkommen, dass wir gelegentlich etwas auslassen oder vergessen. Aber wenn wir nicht die Gewohnheit haben, täglich zu lesen und zu beten, dann sind wir nicht bereit für seine Wiederkunft. Er kommt wieder und er erwartet, dass du bereit bist. Sei also bereit und verbringe Zeit in seinem Wort. Wir brauchen auch die Hilfe anderer, um bereit zu sein. Joasch erhielt viel Unterstützung bei den Vorbereitungen für seine Krönung. Er hatte eine Tante und einen Onkel, die ihm halfen. Und auch wir brauchen Tanten und Onkel in der Gemeinde, die uns helfen. Wir brauchen ältere Christen, die uns helfen. Joasch war jung und wusste nichts von den Gefahren, die ihn umgaben. Als Josheba ihn rettete. Viele von uns wissen nichts von den Gefahren, die uns umgeben. Aber ältere Christen können uns warnen und uns helfen. Ältere Christen sehen Dinge und wissen Dinge, die wir nicht sehen und nicht wissen. Und ich spreche zu uns allen. Denn es gibt immer jemanden, der älter und weiser ist als man selbst. Ja, oder?
Ja.
Amen. Sarah und ich haben viele Tanten und Onkel in der Gemeinde. Ein Ehepaar, da uns in dieser Hinsicht als Mentoren zur Seite steht, sind Kevin und Melissa Miller. Sie sind etwa 15 Jahre älter als wir. Auch sie haben drei Kinder, die alle drei junge Erwachsene und Christen sind. Sie leiten die Gemeinde in Boston, sind aber enge Freunde von uns und wir unterhalten uns einmal im Monat mit ihnen über das Leben. Vor etwa 2 Monaten fiel mir auf, dass Sarah sehr überfordert und emotional war. Und für mich wirkte das rational. Uh-oh. Ich dachte mir, ich weiß zwar nicht genau, wie ich helfen kann, aber wir könnten mit den Mädels darüber sprechen. Wir hatten also einen Zoom-Anruf und fingen an, mit ihnen über unser Leben zu sprechen, über den Gesundheitszustand von Sarahs Vater, der Krebs hat, über unsere Arbeit in der Gemeinde, über unsere kürzliche Reise in die USA, über den Alltag mit den Kindern und über unseren persönlichen Weg mit Gott. Ich dachte, Kevin und Melissa werden meiner Frau helfen. Aber wisst ihr, was dann passierte? Kevin sagte mir, ich solle umkehren. What? Das ist krass. Er zitierte 1. Petrus 3, Vers 7. Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit den Frauen rücksichtig voll sein. Denn sie sind der schwächere Teil. Ehrt sie. Denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. So wird euren Gebeten nichts im Weg stehen. Er sagte zu mir, Bruder, du musst darauf achten, was sie braucht. Nicht darauf, was du glaubst, dass sie braucht. Nimm Rücksicht auf ihr Leben, ihr Alltag mit ihrem Vater, dem Baby, den Jungs. Der unterscheidet sich von deinem. Ihre Bedürfnisse sind andere. Respektiere das. Vielleicht ist sie schneller überfordert als du. Vielleicht ist sie manchmal emotionaler. Das ist in Ordnung. Respektiere das. Missachte oder ignoriere es nicht. Nimm Rücksicht auf sie. Ich war schockiert. Es war so einfache Antwort. Sie stand direkt in meiner Bibel. Ich hatte sie nur nicht gesehen. Natürlich respektiere ich meine Frau. In meinem Kopf neige ich dazu, sie in vielerlei Hinsicht für stärker zu halten als mich. Sie ist eine unglaubliche starke und treue Frau. Aber als meine Frau braucht sie mich, damit ich ihr Kraft gebe. Sie braucht mich, damit ich ihre Stärke nicht schmälere. Sie braucht mich, damit ich darauf achte, wie ich sie behandle und mit ihr spreche. Ich muss sie und die Unterschiede zwischen uns respektieren. Ich dachte, meine Frau bräuchte Rat, aber eigentlich war ich es, der Rat brauchte. Ich war es, der in Sünde lebte, nicht sie. Ich brauchte jemanden, der älter war als ich, um mir zu helfen. Ich brauchte jemanden, der das mit seiner Frau schon einmal durchgemacht hatte, gemeinsam als Jünger, um mir zu helfen. Ein geistlicher Ehemann zu sein. Ich bin so dankbar für die geistlichen Tanten und Onkel, die ich in der Gemeinde habe. Wir alle brauchen sie. Es gibt immer jemanden, der älter oder weiser ist als man selbst. Manchmal glaubst du, du hättest recht. Du glaubst, du wüsstest genau, was zu tun ist. Aber in Wirklichkeit weißt du es nicht. Sucht euch ältere Leute, denn sie helfen euch dabei, bereit zu bleiben. Bleibt bereit, der wahre König kommt.
Amen.
Okay, zum Ende, ja. Atalia war eine falsche Herrscherin. Joasch war stets der wahre König. Jesus ist unser wahrer König. Er wartet im Himmel auf den Tag seiner Krönung, an dem er kommen und genau wie Joasch einen Bund zwischen sich Gott und seinem Volk schließen wird. Denk an Kolosser 3, 1 bis 4.
Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes ist. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit.
Bleibt treu, bleibt demütig, bleibt bereit. Gebt eure Reiche auf. Lehnt die bösen Mächte, Gewalten und Versuchungen dieser Welt ab. Jesus kommt. Er mag im Moment verborgen sein, aber wir wissen, dass unser Heil, unsere Hoffnung, unser ewiges Leben bei ihm verborgen ist. Und wenn er kommt, wird er Herrlichkeit empfangen als wahrer König dieser Welt und des Himmels. Und er wird diese Herrlichkeit mit uns teilen, wenn wir ihn jetzt als König annehmen. Bleibt treu, bleibt demütig und bleibt bereit. Der wahre König kommt. Lass uns diesen König ehren, waren wir uns darauf vorbereiten, gemeinsam das Abendmahl zu feiern. So, ich lade Joey ein. Come on, Joey. Heute ist Joeys letzten Sonntag hier in Berlin. Ja, er ist auch Teil des Programms mit James. Also wir sind sehr dankbar für dich. Und auch deine Mutter hier ist, ja? Joeys Mom. Hi, Joeys Mom. Also heute ist eigentlich ein Abschied. Aber wir sind so dankbar für dich und danke, dass du heute für Abendmahl leitest.
Dankeschön. Ja.